lebendiges Wort, das zu uns redet. Und ich bitte dich um Hilfe, dein Wort zu vermitteln und dass das, was gesagt wird, deine Botschaft darf sein. Und schenke uns offen die Herzensohren und schenke, dass das darf zurückbleiben, wo dein Anliegen ist. Amen. Erntedank. Für mich ist es eine Freude, dürfen Erntedank mit euch zu feiern. Das ist etwas, was ich in den letzten Jahren angefangen habe zu schätzen. Erntedank feiern. Ich merke, Gemeinden feiern das ganz unterschiedlich und doch etwas hat es gemeinsam so das wunderbar Hergerichtete. Und es ist mir gegangen wie Matthias. Also gerade die Tübli, die ich da gesehen habe, am liebsten hat man eins geholt, wenn man nicht so viele Züge hat, schnell eins abzweigen. Und gleich Erntedank hat für jeden Mensch, auch für jeden Christ, irgendwo ganz andere Relevanz. Und darum möchte ich einsteigen mit drei Fragen, einfach, die jeder für sich persönlich mal beantworten kann. Erntedank, Ernt. Wie ist eigentlich deine ganz persönliche Ernte dieses Jahr ausgefallen? Ich gehe davon aus, die wenigsten von euch haben einen Acker bewirtschaftet in diesem Jahr. Was war deine Ernte? Wie hat die ausgesehen? Und wie feierst du deinen Erntedank? Und natürlich auch die Frage, ja, muss man überhaupt Erntedank feiern? Gerade in neutestamentlicher Zeit ist Erntedank geboten. Müssen wir das machen oder ist das einfach Tradition, Kultur in vielen Gemeinden? Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir, dass Erntedank eigentlich eine alttestamentliche Einrichtung ist. Am Volk Israel sind ganz konkret Sachen geboten worden, wie sie Erntedank sollen feiern. Und ich werde eine von diesen Stellen jetzt gerade zum Anfang mit euch anschauen. Wir gehen nachher noch in andere Texte rein. Zum Beispiel im 5. Mose 26, Verse 1 bis 4. Dort lesen wir: Und es soll geschehen, wenn du in das Land kommst, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt und du hast es in Besitz genommen und wohnst darin, dann sollst du von den Erstlingen aller Frucht des Erdbodens nehmen, die du von deinem Land einbringst, das der Herr, dein Gott, dir gibt und sollst sie in einem Korb legen und an die Städte gehen, die der Herr, dein Gott, erwählen wird, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Und du sollst zu dem Priester kommen, der in jenen Tagen da ist, und zu ihm sagen, ich bezeuge heute dem Herrn, deinem Gott, dass ich in das Land gekommen bin, das uns zu geben der Herr unseren Vätern geschworen hat. Und der Priester soll den Korb aus deiner Hand nehmen und ihn vor den Altar des Herrn deines Gottes niedersetzen. Das sind einfach vier Verse aus dem 5. Buch Mose. Da finden wir sehr konkrete Anweisungen zum Erntedank. Für den einzelnen Israelit. Er soll von den Erstlingen von der Ernte nehmen, wo ihm den Boden gebracht hat, und den darbringen. Beim Priester, der es nachher vor den Altar bringt. Wenn genau das passieren soll, steht da nicht. Aber wenn wir zum Beispiel zwei Bücher vorblättern, im 3. Mose, besonders im Kapitel 23, haben wir sehr detaillierte Anweisung, wenn das passieren soll. Und zwar in Form von Erntedankfest. Wir sind jetzt aber im 5. Buch Mose. Und das 5. Buch Mose ist ja eine Art eine Wiederholung. Man nennt es auch Deuteronomium. Das setzt sich zusammen aus zwei Wörtern. Deutero für Zweites oder Zweiter. Und Nomium Gesetz oder Wort. Es ist das zweite Gesetz. Es ist die Wiederholung vom Gesetz. Es ist die Wiederholung von dem, wo Gott das Volk Israel in den letzten 40 Jahren gelehrt hat, auf ihrer langen Wüstenwanderung, die sie hatten. Sie stehen in dem Moment kurz vor dem Einzug ins verheißene Land. Ich durfte letzte Woche gerade eine Studienreise auf Jordanien machen und dann sind wir auf dem Berg Nebo gewesen. Das ist der Berg, wo Mose schlussendlich nicht mehr lebendig runtergekommen ist. Aber wo Gott ihm den Blick auf das ganze verheißene Land gegeben hat und vor dem verheißenen Land ist die Ostjordan-Ebene auf der anderen Jordanseite von Jericho. Und dort ist das Volk Israel gelagert. Und in der Zeit, wo sie dort gelagert sind, hat Mose im Auftrag von Gott einfach nochmal das ganze Gesetz und die ganze Geschichte, die sie jetzt in den letzten Jahren hatten, dargelegt. Unter anderem eben auch das da, was wir da gelesen haben. Gott erinnert sein Volk an das Gesetz, das er ihnen gegeben hat, vor knapp 48 Jahren, damals am Sinai. Und wenn wir das ganze Buch, 5. Buch Mose lesen, dann sehen wir den Wunsch, das Anliegen von Gott, dass das Volk Israel nicht vergisst, wie er sie versorgt hat in den letzten Jahren. Wie er sie durchgetragen hat. Dass er es war, wo sie aus dem Land Ägypten rausgeholt hat und ins verheißene Land geführt hat oder demnächst wird führen. Und in dieser ganzen Zeit war er ihren Versorger. 3 Kapitel später, im Kapitel 29, betont Gott die Versorgung. Ich werde auch 2 Verse lesen, 5. Mose 29, Verse 4 bis 5. Und ich habe euch 40 Jahre in der Wüste geführt. Eure Kleider sind nicht an euch zerschlissen. Und dein Schuh an deinem Fuß ist nicht zerschlissen. Brot habt ihr nicht gegessen und Wein und Rauschtrank habt ihr nicht getrunken, damit ihr erkennen solltet, dass ich der Herr euer Gott bin. Ursprünglich hätte der Weg von Ägypten bis Israel nicht 40 Jahre dauern sollen. Ich glaube, das ist vielen von uns bekannt. Das Problem war aber, dass das Volk Israel seinem Gott nicht vertraut hat. Sie haben zwar nach ihm geschrauen, Gott hat den Mose geschickt, der das Volk rausgeführt hat, und ständig war das Volk widerspenstig. Sie haben nicht geglaubt, dass Gott sie täglich wird versorgen mit allem Notwendigen. Sie haben nicht geglaubt, dass Gott sie in das Land wird führen und haben Angst vor diesen mächtigen Völkern im verheißenen Land. Und die Folge davon ist, dass Gott ihnen Nachhilfeunterricht geben musste. Er hat ihnen Nachhilfeunterricht gegeben und hat sein Volk gezwungen, nicht nur, was wäre es gewesen, etwa 1,5 Jahre wäre es eigentlich gewesen, wo sie nach dem Sinai hätten einziehen dürfen, sondern ganze 40 Jahre Wüstenwanderung. Als Strafe, aber gleichzeitig auch eine Zeit, wo sie lernen sollen, Gott versorgt sie. Und er sagt da, es war eine Zeit, in der ihr kein Brot bekommen habt, kein Wein und kein Rauschtrank. Es war nicht Luxus in diesem Sinn. Und trotzdem hat sie Gott versorgt. Mit Manna, mit dem Himmelsbrot. Er hat sie versorgt mit Wachteln. Er hat sie versorgt mit Wasser. Und er hat sie versorgt mit Kleidern und Schuhen, die nicht zerschlissen sind. Ich wünschte mir, wir müssen nicht alle Jahr oder alle paar Monate neue Schuhe kaufen. Es war ein Wunder, das Gott dir gewirkt hat, um seinem Volk zu zeigen, ich sorge für euch. Und wenn ihr auch 40 Jahre in der Wüste wandert. Das war sein Ziel. Natürlich auf der einen Seite die Strafe. Eine widerspenstige Generation hat die 40 Jahre nicht überlebt. Die sind nicht ins neue Land eingezogen. Aber er hat seinem Volk und der neue Generation 40 Jahre lang eingeprägt, ich bin dein Versorger. Was du brauchst, sind nicht in erster Linie fruchtbare Erdboden und viel Wasser, sondern du brauchst mich und ich gebe dir alles, was du brauchst. Selbst in der Wüste kannst du 40 Jahre überleben, ohne dass du musst säen und ernten. Gott hat sein Volk versorgt und jetzt gebietet er Erntedank, weil sie ins neue Land werden kommen. Warum? Dass sie das nicht vergessen. Sie kommen in das Land, wo verheißen ist, dass dort Milch und Honig fließen. Was passiert, wenn ein Volk in ein Land kommt, wo es plötzlich Überfluss hat? Es vergisst plötzlich, wer der Versorger ist. Und Gott möchte, dass sein Volk sich das bewusst bleibt, auch dort, wo Milch und Honig fließen, er ist der, der sein Volk versorgt. Und darum fordert er sie auf, Erntedank zu feiern. Wenn wir jetzt dafür gehen, ins Kapitel, im 3. Buch Moses, Kapitel 23, wir lesen es nicht miteinander, aber wer das im Detail lesen will, darf das gerne die Heino machen heute Nachmittag. In dem Kapitel 23 sehen wir, wie Gott das Erntedankfest einrichtet. Wie er gebietet, dass die Israeliten eben nicht nur einen Tag sollen Erntedank feiern, sondern die 3 wichtigsten und grössten Feste im Volk Israel, dass sie Erntedankfest waren. Wo mir das erste Mal bewusst worden ist, das hat irgendwie so einen augenöffnenden Charakter gehabt. Erntedank im Volk Israel hat man über die ganze Erntezeit gefeiert. Es hat angefangen mit dem ersten grossen Fest, das hat man das Jahr im April gefeiert, das Fest der ungesäuerten Brot. Das schließt unmittelbar als Passafest an, das ist der meiste von unserem Begriff, wo man den Auszug aus Ägypten feiert. Aber auch das Fest von der ungesäuerten Brot hängt eigentlich da an. Ungesäuerte Brot, der schnelle Auszug aus Ägypten, man hat nicht Zeit gehabt, den Teig durch Säure zu lassen. Man denkt an den Auszug aus Ägypten und gleichzeitig ist es das Fest der Erstlingsgarbe. Die Getreideernte fängt an und die erste Garbe soll Gott dargebracht werden. Es ist also ein Erntefest, das am Anfang der Erntesaison passiert, wo man ganz bewusst sich von Beginn weg auf Gott ausrichtet. Er ist der, der die Ernte schenkt. Nachher haben wir 49 Tage später, am 50. Tag nach dieser Erstlingsgarbe, haben wir das Pfingstfest. Und ihr merkt schon, das ist heute noch so, Osterfest, 50 Tage später Pfingsten. Da ist heute daran angelehnt. Das Pfingstfest, es passiert am Schluss der Getreideernte. Das Volk wird wieder zusammengerufen und sie werden aufgefordert, wieder Erntedank zu feiern. Eine Festversammlung, man bringt wieder Opfer dar, man bringt wieder Erstlingsfrucht dar und ehrt damit Gott. Und dann das dritte grosse Fest, auch sehr bekannt, das Laubhüttenfest, das wird erst noch kommen. Das wird das Jahr im Oktober gefeiert, Anfang Oktober, das Laubhüttenfest. Es gilt als das fröhlichste und das volkstümlichste Fest in Israel. Das ist heute noch so, wenn man in dieser Zeit in Israel ist, überall gehen die Leute auf die Strasse, bauen ihre Laubhütten und wohnen in dieser Laubhütte. Und auch da wieder spannend, der Zusammenhang von Auszug aus Ägypten. Man hat keine feste Bleibe gehabt. Man hat in Hütten gewohnt. Und auf der anderen Seite Erntedank. Es ist das Fest der Weinlese. Man ist auf dem Feld. Man lebt auch nicht in der festen Behausung. Man lebt in Laubhütten. Darum kommt das in dem Fest zum Ausdruck. Und es ist ein Erntedankfest, wo im Rückblick eigentlich als Abschluss von der ganzen Ernte über das ganze Jahr nochmal 7 Tage lang Erntedank feiert. Jeden Tag haben die Israeliten geopfert und sie sind aufgefordert gewesen, wieder ihre Erstlinge von der Frucht zu bringen. Man hat ja über die ganze Saison verteilt unterschiedliche Frucht und immer der Erstling soll geopfert werden. Und sie werden aufgefordert, zusätzlich je nach Segen, wo Gott geschenkt hat, auch noch zu spenden. Das sind die drei grossen Erntedankfeste im Volk Israel. Und somit haben die Israeliten immer den Fokus vor Augen gehabt, Gott ist es, der uns versorgt hat. Gott kennt den Menschen ganz genau. Und er weiß, wie schnell dass wir vergessen, wer eigentlich unser Versorger ist. Wie schnell dass wir aus dem Blick verlieren, dass es Gott ist, der die Ernte geschenkt hat. Und ich glaube, wir können unser eigenes Leben schauen und sehr schnell beobachten, den Gedanken, dass wir uns das selber zuschreiben. Wir sind es ja selber gewesen, die Kraft und Zeit investiert haben ins Ansehen und Ernten. Oder übertreibt auf die heutige Zeit in unsere Arbeitsstelle. Ich habe ja geschafft, dass ich Geld bekomme. Warum also Erntedank? Aber das Gelingen, das Gott schenkt, jetzt wieder auf den Acker bezogen, das gute Wetter, das Wachstum, die ganzen Rahmenbedingungen und dass aus dem Samen Frucht entsteht, dazu haben wir nichts beitragen können. Das ist letztendlich Gott, der es so eingerichtet hat und schenkt, dass es auch funktioniert. Letztendlich wird alles von Gott gewirkt und geschenkt. Er bleibt eben trotzdem unser Versorger, auch wenn wir natürlich unseren Teil dazu beitragen, dass wir nicht faul umeinander liegen, sondern uns beteiligen an dem Werk, das er tut. Aber wir können festhalten, ohne Gott wäre Ernte nicht möglich. Und das ist das, was Gott möchte, dass das seinem Volk bewusst bleibt. Und darum gehört auch immer der erste Teil der Ernte Gott. Das finde ich ganz einen spannenden Aspekt, auf das kommen wir noch zurück. Zusätzlich ist das Volk aufgefordert worden, von seinem Ertrag zu spenden. Also noch etwas freiwillig zu geben, nach dem Mass vom Segen, das Gott geschenkt hat. Und wir müssen festhalten an dieser Stelle, das ist noch unabhängig vom Zehnten, der auch noch geboten war. Erstlingsopfer, Spenden, und dann noch der Zehnte ist das Volk Israel aufgefordert gewesen, zum Geben. Könnt ihr nachlesen in dem Text, den wir am Anfang gelesen haben, 5. Mose 26, 1 bis 11, geht es um das Erstlingsopfer und die Spenden und nachher hinten raus, Verse 10 bis 15, noch um den Zehnte, der zusätzlich erwähnt wird. Also halten wir einfach mal aufgrund der alttestamentlichen Betrachtung 3 Aspekte vom Erntedank fest. Gott will als Versorger wahrgenommen werden. Das war sein grosses Anliegen für Israel. Ich bin euer Versorger, vergesst das nicht. Das Zweite, er wünscht sich dankbares Volk, dankbare Menschen, die sich ihm gegenüber dankbar für die Versorgung erweisen. Und ich meine, das ist jetzt alles noch irgendwo theoretisch, das passiert im Kopf, im Herz, nicht sichtbar. Und daraus soll resultieren eine Anbetung Gottes, die an erster Stelle steht. Und das finde ich jetzt ganz einen faszinierenden Punkt. Die Dankbarkeit soll in einer Anbetung münden. Und die Anbetung ist konkret zum Ausdruck gekommen, dass das Volk Israel mehrmals zusammenkommen musste. Es waren die drei Pilgerfeste, wo zumindest die Männer pilgern nach Jerusalem pilgern. Und dort Gott anbeten haben, indem sie Opfer gebracht haben. Sie haben Erstlingsgarbe oder das Erstlingsopfer dargebracht. Die Erstlingsgarbe bringt zum Ausdruck auf der einen Seite die Dankbarkeit. Es ist eine Anbetung von Gott und es ist gleichzeitig ein Bezeugen von dieser Vertrauenshaltung am Versorger gegenüber. Wir können uns das ganz einfach vorstellen. Wann ist es für uns einfacher zu spenden? Am Anfang des Monats, wenn der Zahltag gerade frisch gekommen ist, oder am Schluss, wenn wir sehen, was noch übrig ist. Die Israeliten haben nicht gewusst, wie weit die Ernte langt. Sie können abschätzen, ob es eine gute Ernte ist, eine schlechte Ernte, ja. Sie waren aufgefordert, am Anfang schon ein Erstlingsopfer zu bringen und zu spenden. Das ist eine Vertrauensbezeugung. Herr, du hast uns versorgt, du hast uns Ernte geschenkt und wir geben dir gerade schon den ersten Teil zurück, im Vertrauen darauf, dass wir lange, bis wir wieder ernten werden können. Dankbarkeit für den Versorger und gleichzeitig ein Bezeugen, du bleibst unser Versorger. Darum geben wir den ersten Teil dir zurück. Anbetung Gottes an der ersten Stelle und nicht erst am Schluss mit dem Rest, der noch übrig geblieben ist. Soweit einfach mal drei Aspekte, die wir entgegengekommen sind, wichtig geworden sind, wenn man Erntedank im Alten Testament betrachtet. Jetzt im Neuen Testament, ich bringe das mal als Frage rein, finden wir im Neuen Testament noch die Aufforderung zum Erntedank feiern? Wer ist dafür, dass wir die Aufforderung noch finden im Neuen Testament? Wer ist dafür, dass wir die Aufforderung nicht finden im Neuen Testament? Und wer ist ein bisschen unentschlossen? Ja, die meisten. Genau. Aber eine Hand ist aufgegangen, er fordert uns nicht konkret auf. Und ich würde mich dort anschliessen, ich finde keine explizite Aufforderung, Erntedank zu feiern im Neuen Testament. Aber vom Prinzip her glaube ich, dass das alles genauso noch drin ist im Neuen Testament. Von unserer Gesinnung her, von der Herzenshaltung, sitzen wir im gleichen Boot wie im Alten Testament, nur dass wir nicht mehr klare Regeln und Richtlinien haben. Ein erster Punkt, Gott als Versorger. Gott will, dass auch wir heute noch begreifen, er ist unser Versorger. Jesus greift ja die Thematik zum Beispiel in der Bergpredigt auf, finden wir in Matthäus 5 und 6. Und ich will euch aus dem Kapitel 6 ein paar ganz bekannte Verse vorlesen, ab dem Vers 25. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt. Noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten, noch in Scheunen sammeln, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Linien des Feldes. Sie wachsen, sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie eine von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr mit euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen? Oder was sollen wir trinken? Oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Das sagt unser Jesus, unser Herr und Erlöser. Er sagt, unser Vater weiß, was wir brauchen. Er versorgt uns. Gott ist auch heute noch unser Versorger. Und das soll uns bewusst bleiben. Ein zweiter Punkt: Gott wünscht sich dankbare Menschen oder dankbare Nachfolger, dankbare Jünger. Einer der bekanntesten Verse rund um Dankbarkeit, da haben wir eine sehr grosse Auswahl, ist zum Beispiel 1. Thessaloniker 5,18. Seid dankbar in allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Also Dankbarkeit, die Gott sich wünscht von uns, geht noch über das aus. Es ist nicht nur Dank für die Ernte, die wir einfahren durften. Es ist der Dank für alles. Angefangen natürlich bei dem Geschenk von der Erlösung, dem Erlösungswerk, der Begleitung Gottes im Alltag durch seinen wunderbaren Geist. Aber eben auch Dankbarkeit für die Ernte, für seine Versorgung. Und letztendlich der Wunsch von Gott, Anbetung von ihm an erster Stelle in unserem Leben. Und ich glaube, das ist das, was uns natürlich unglaublich herausfordert. Wir kommen zurück zu dem Text aus Matthäus 6, aus der Bergpredigt, Verse 33 und 34. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Damit meint er wieder Nahrung und Kleidung. So seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Das ist genau der Aspekt. Tracht zuerst nach dem Reich Gottes, gib zuerst Gott der, und er wird für dich sorgen. Das heisst, wenn wir in unserer Anbetung zuerst nach dem Reich Gottes trachten, haben wir die Verheißung, dass er uns versorgen wird. Und das fordert uns heraus. Zuerst sich um das Reich Gottes kümmern und nachher um mein kleines, egoistisches Reich. Das ist schwierig. Wir würden lieber zuerst uns um uns sorgen, um unser Reich, und nachher das, was übrig ist, noch in Gott investieren. Übrig an Zeit, an Kraft, an Geld, was auch immer. Gott erwartet also in dem Sinn auch von uns eine Art Erntedank. Nicht in Form von einem spezifischen Fest oder in Form von drei konkreten Erntedankfest, obwohl, das wäre schon noch cool, so zweimal im Jahr ein Wochenfest, eine Woche lang vom Staat verordnet zu festen. Ich bin zwar nicht sicher, ob Israel wirklich frei hatte, gerade beim dritten Fest ist am ersten Tag und am letzten Tag ist eine Festversammlung, wo sie nicht arbeiten sollen. Ich meinte, dass sie unter der Woche einfach am Abend nachher gefestet haben. Und trotzdem der Staat, der sagt, festet, feiert, das ist gut, letztendlich auch fürs Gemüt. Aber was sich Gott von uns wünscht, ist so eine Erntedankgesinnung, eine Erntedankhaltung. Und darum habe ich diese Predigt auch mit der Frage überschrieben: Wie feierst du Erntedank? Fühlt sich vielleicht komisch an. Als ich die Frage so geschrieben habe, habe ich mich selber gefragt, ja, feiere ich überhaupt Erntedank? Ja, einmal im Jahr, dann, wenn wir es in der Gemeinde feiern. Aber wo ist eigentlich meine Erntedankgesinnung? Und wie kommt in dieser Erntedankfeier das zum Ausdruck? Wie bringe ich das zum Ausdruck? Gott ist mein Versorger. Und ich bin ihm so dankbar dafür. Und wo erkenne ich in meinem Leben die Anbetung Gottes, die an der ersten Stelle ist? Ich glaube, dass uns das alle mehr oder weniger herausfordert in unserem Alltag. Weil wir erleben in unserem Alltag nicht die gleiche Abhängigkeit, wie damals beim Volk Israel der Fall war. Besonders auf ihrem Auszug aus Ägypten. Darf ich fragen, gibt es Leute unter uns, die sich ganz direkt aus der Landwirtschaft ernähren, die noch bauern? Ah, doch noch, 3-4 sind mehr, als ich erwartet habe. Sehr toll. Die meisten unter uns wissen nicht mehr oder haben sich zumindest müssen irgendwo schlau machen, einlesen, aber wissen nicht mehr, was es bedeutet, wenn man zu viel Regen hat oder zu wenig Regen hat. Wenn die Wetterbedingungen eine Ernte vermindern oder sogar ganz verunmöglichen. Warum wissen wir das nicht mehr? Weil selbst wenn das passiert, ich denke an Dürresommer oder Hitzesommer, hat man letztes Jahr geredet. Im Migros hat es immer genug gehabt. Vielleicht sind die Coop-Kinder, es hat auch im Coop genug gehabt. Ich bin ein Migros-Kind. Mein Migros hat mich versorgt. Es hat genug gehabt. Und das macht es für uns so schwierig, uns bewusst zu bleiben, dass es Gott ist, der uns versorgt. Und dass selbst wenn eine schlechte Ernte war, dass er es war, der uns genug geschenkt hat. Dann ist es so, dass die meisten von uns ein regelmäßiges Einkommen haben. Wir sind nicht diesen Schwankungen unterliegend, wie das damals der Fall war. Damals hat man einfach direkt vom Acker gelebt und wenn es wenig war, hat man wenig Einkommen gehabt. Wir haben unsere Ernte in der Regel in Form von Zahltag. Und der ist relativ regelmäßig. Und dort, wo das nicht regelmäßig ist oder wo es zu wenig ist, haben wir unseren Staat oder den Bund, die einschreitet mit irgendwelchen Ergänzungsleistungen, mit irgendwelchen Versicherungen und er fängt alle, sagen, lebensbedrohlichen Situationen ab. Es sorgt nicht dafür, dass man in Saus und Braus leben kann, aber lebensbedrohliche Situationen können abgefedert werden, dass jeder genug hat zum Leben. Und nicht zuletzt leben wir da im Westen, in Mitteleuropa, in einem unglaublichen Überfluss. Ich bin kurz nachschauen, die aktuellen Zahlen. Wir Schweizer können es uns leisten, 2,7 Millionen Tonnen Lebensmittel im Jahr zu entsorgen. Und viele von uns sagen jetzt, ja, das passiert schon in der Landwirtschaft und das passiert bei der Lebensmittelvorbereitung, Zurüstung. Ein Viertel von diesen 2,7 Millionen Tonnen, also 700 Tonnen. 2,7 Millionen, 700'000 Tonnen, jetzt habe ich es, 700'000 Tonnen Lebensmittel werden in den Privathaushaltungen entsorgt. Das ist, weil wir so einen Überfluss haben. Wir haben es einfach als selbstverständlich angefangen anzunehmen, dass unser Kühlschrank voll ist. Und wir können es uns leisten, auf das habe ich jetzt keine Lust, das darf verschimmeln und dann rühre ich es irgendwann weg. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist erreicht, das ist sie nicht mehr, das könnte abgelaufen sein. Ich will da jetzt nicht Gesellschaftskritik üben und doch ist das natürlich ein unterschwelliges Stück weit drin. Es geht mir aufzuzeigen, warum dass wir nicht mehr von dem Gott als Versorger abhängig sind. Meinen wir. Dabei ist im Hintergrund immer noch Gott, der so viel Segen und Gnade schenkt, dass wir jeden Tag mehr als genug haben. Ich habe mal das versucht gegenüberzustellen. Wie sieht denn der westliche Erntedank aus, der ohne christliche Gesinnung auskommt? Der westliche Erntedank lautet, ich bin mein eigener Versorger. Ich habe geleistet, ich habe geschwitzt, ich habe mir es verdient. Well done. Du bist super. Dort, wo es die Umstände nicht erlaubt haben, dass ich selber leisten konnte, hatte ich einen Staat, der eingegriffen hat und mich unterstützt hat. Aber das ist auch korrekt so. Ich habe schließlich Steuern gezahlt. Ich habe es gut gemacht. Das führt dazu, Dankbarkeit entfällt. Wem sollte man auch dankbar sein, wenn denn sich selber gegenüber? Und das führt im Extremfall, obwohl Extremfall, der passiert relativ schnell, anbetungswürdig bin, wenn überhaupt ich, aber nicht jemanden Gott. Ich würde sagen, das ist das andere Extrem, die westliche Erntedankhaltung. Bei uns Christen hat Erntedank oft mehr Stellenwert. Darum wird es auch gefeiert, einmal im Jahr. Und das führt uns wieder zur Frage, wie feierst du Erntedank? Welches von diesen Bildern passt auf deine Herzensgesinnung? Du musst nicht beantworten. Aber ich glaube, es deckt doch das eine oder das andere auf. Wo stehe ich eher? Erntedank ist ein Moment in unserem Jahreszyklus, der uns daran erinnert, nichts, aber auch wirklich gar nichts in meinem Leben kann ich mir selber zuschreiben. Alles ist irgendwo von Gott geschenkt. Seine Handschrift ist dahinter. Ich habe eine tolle Ausbildung gemacht, darum kann ich in diesem Job arbeiten. Aber wer hat letztendlich geschenkt, dass die Arbeitsstelle überhaupt verfügbar ist? Dass wir in einem Land leben, das so eine tiefe Arbeitslosenquote hat? Ich war in Jordanien jetzt gerade, 21% oder 24% Arbeitslosigkeit. Wo stehen wir aktuell? Bei 2% umeinander. Das sind Welten. Die 2%, die bei uns nicht arbeiten haben, kommen Geld vom Staat über, vom Bund. Die dort keine Arbeitsstelle haben, die kommen kein Geld über. Kann ich etwas dafür, dass ich in der Schweiz lebe? Dass ich eine Arbeitsstelle habe, einen Lohn habe, materielle Reichtum habe? Die Rahmenbedingungen hat Gott geschenkt. Dass ich in einem stabilen Land darf leben. Dass ich ein Leben geschenkt habe, wo ich noch gesund bin. Dass ich körperlich fähig bin zum Arbeiten. Kann ich mir nicht selber zuschreiben. Ich kann etwas dazu beitragen, dass ich ein bisschen Sport treibe, dass ich meinen Körper gesund erhalte, dass ich keinen Unfall hatte, dass ich nicht schwerst behindert bei der Geburt auf die Welt gekommen bin. Das habe ich Gott zu verdanken, habe ich nichts dazu beitragen. Meine Lebensumstände, dass ich in einer gesunden Familie leben darf, Freunde darf haben, alles irgendwo Sachen, die Gott geschenkt hat. Das einfach so mal kurz und bewusst machen, auch wenn wir viel dazu beitragen, dass wir an der Stelle sind, wo wir jetzt sind. Die Rahmenbedingungen dahinter und dass wir gelingen haben, ist immer noch Gottes Wirken. Er ist unser Versorger. Und so wollen wir heute Erntedank feiern, in diesem Bewusstsein. Und wenn wir wieder nach diesen drei Punkten gehen, die wir da rausgeschafft haben, der erste Punkt, Gott ist mein Versorger, das habe ich versucht rauszustellen. Das haben wir uns jetzt in Erinnerung gerufen. Und es ist uns mehr oder weniger präsent, ist ein Gedanke, den wir mitnehmen und vielleicht noch mehr in den Alltag hineinfliessen lassen. Aber das haben wir in dem Sinne uns jetzt mal bewusst gemacht, den Boden geschaffen. Und jetzt, wenn wir in den zweiten Teil hineingehen, ihm dankbar sein und Anbetung an die erste Stelle stellen. Und da zwei, drei Gedanken dazu. Im Hinblick aufs Dankbarsein möchte ich die Frage, die ganz am Anfang darauf gestanden ist, nochmal vorholen. Wie ist deine Ernte in diesem Jahr ausgefallen? Hast du dir mal durch den Kopf gehen lassen, was ist alles Teil von meiner Ernte? Was habe ich dürfen ernten? Dein Lohn? Was hast du aus dem Garten dürfen ziehen? Was hast du an Geschenk bekommen? Ich würde das jetzt auch mal als Ernte anschauen. Das ist etwas, was ich einfach unverdient bekommen habe. Das ist eine Frucht, die gewachsen und mir zugetragen worden ist. Ernte würde ich auch in Form von Erben, Dividenden, Renditen, das ganze Wirtschaftliche, ist etwas, was mir gegeben worden ist. Und ja, wenn wir ehrlich sind, Dividenden, Renditen und so, haben wir gar nicht allzu viel dazu müssen machen. Das ist einfach gewachsen. Wie hat sich deine Ernte gezeigt im Alltag? Denkst du an deinen vollen Kühlschrank, die vollen Regale in der Migros und du kannst einfach das Kärtchen anheben und kommst über, was du da aufs Rollband gelegt hast. Oder im Restaurant, wo du hinsitzen und einfach geniessen. Ernte, die sich in Form von einem tollen Auto oder zwei tollen Autos, einem tollen Haus oder einer Wohnung, die man mieten darf, zeigt. Wunderbare Ferien, die wir machen dürfen. Das sind nachher so die Auswirkungen von unserer Ernte, die bildlich und geniessbar sichtbar wird. Wenn wir uns das alles vor Augen führen, dann kann eine grosse Dankbarkeit wachsen. Also versteht mich nicht falsch, ich wollte jetzt nicht den vollen Kühlschrank und die Ferien und die Autos kritisieren, sondern das dürfen wir auch geniessen. Gott hat das geschenkt, das ist eine Ernte. In dem Bewusstsein, er hat uns versorgt. Herr, wir danken dir für das. Und ich möchte an dieser Stelle noch einen Punkt aufgreifen, der tönt vielleicht jetzt ein bisschen quer, aber das ist der Punkt, den mir Gott ganz stark aufs Herz gelegt hat in den Vorbereitungen. Welche geistlichen Früchte erkennst du in deinem Leben? Ich bin jetzt seit einem Monat oder seit eineinhalb Monaten Tainger, oder Tainger, wie sie sagen. Das war immer noch falsch, aber es geht in die Richtung. Wenn ich dort meine Morgenspaziergänge mache, dann laufe ich in wunderbare Rebberge. Und wenn ich die Rebberge anschaue, dann gehe ich näher und sehe wunderbare Frucht. Der Weinstock, die Reben und die Frucht daran. Das erinnert mich natürlich an das Gleichnis, das Jesus erzählt in Johannes 15. Und im Vers 5 sagt er, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Es geht um Frucht am Erntedank. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Was ist deine geistliche Frucht in diesem Jahr? Und ich will dann noch einen Schritt weiter gehen, um den Gedanken anregen. Gott verheißt uns ja immer wieder geistliche Frucht. Und eine der bekanntesten Stellen ist natürlich Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Habt ihr den Vers mal aus dem Blick richtig gelesen, was habe ich da schon für Frucht erlebt? Wir lesen das nämlich meistens so, was habe ich noch nicht? Was hat Gott noch nicht gewirkt? Was für ein schlechter Christ bin ich da? Lesen wir es mal aus der anderen Richtung, welche Frucht hat Gott mir schon geschenkt? Wo erlebe ich gegenüber früheren Veränderungen in diesen Bereichen Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit? Was für geistliche Frucht, was für geistliche Ernte hast du in diesem Jahr dürfen erleben? Wir nehmen uns im Anschluss an die Predigt eine ganz kurze Bedenkzeit, wo wir das einfach durch unseren Kopf, durch unser Herz dürfen gehen lassen. Wer will, darf sich gerne Notizen machen im Handy, auf einem Stück Papier. Wie sieht meine Ernte eigentlich aus? Wirtschaftlich, geistlich? Vielleicht kannst du das erweitern. Die Leibesfrucht, vielleicht ist jemand Vater und Mutter geworden in diesem Jahr. Ist ein bisschen, ja, kann man das als Ernte bezeichnen? Ist ein bisschen schwierig, aber Frucht, ja. Was für ein Geschenk. Vielleicht habt ihr da weitere Punkte für euch zum Ergänzen. Und nachher noch eine zweite Frage, ich sage jetzt mal, für Fortgeschrittene. Weil das ist eine Aufgabe, die ich auch in den Alltag hineingeben möchte. Wie bringe ich jetzt die Anbetung an die erste Stelle? Wie kann ich die Erstlingsgarbe vielleicht auch bildlich darbringen? Vielleicht einfach zwei, drei Gedanken dazu. Eine ganz konkrete Möglichkeit ist natürlich der Klassiker. In vielen Gemeinden wird das Erntedankopfer eingezogen. Ich glaube, das ist heute nicht der Fall, wenn ich den Ablauf gesehen habe. Aber vielleicht sage ich, ich habe es auf dem Herz, weil meine Ernte ist nun mal in Geld gewesen. Also wollte ich eine Erstlingsgabe weitergeben. Ein Erstlingsopfer. Unabhängig von meinem Zehnten, den ich eh schon gebe. Ein Opfer nach dem Mass vom Segen, das Gott mir zuteil werden lassen hat. Das wäre eine Idee. Oder im Sinn von, kommen wir wieder vom geistlichen Aspekt, ich gebe mich mit dieser ganzen Frucht, die ich erlebe, von Neuem, ganz ins Reich Gottes. Herr, ich gebe mich ganz dir an. Dein Reich steht an erster Stelle. Es gibt auch Punkte in meinem Leben, die sind herausfordernd. Eigentlich würde ich gerne dort Kraft und Zeit investieren. Ich vertraue aber, du versorgst mich. Ich richte mich jetzt zuerst auf dich aus. Vielleicht steht eine Anfrage für einen Dienst in der Gemeinde an. Oder sonst irgendein Punkt, wo du sagst, habe ich Zeit und Kraft für das? Und vielleicht merkst du, das ist das, was Gott will. Dass ich mich zuerst in sein Reich investiere. Und anschließend von dieser Zeit, von der Stille, werden wir Ihnen Dankes- und Anbetungszeit geben, wo wir Lieder singen, wo wir die Gebetszeit haben, die Matthias angetönt hat. Ich schließe die Zeit von der Stille mit einem Gebet ab und nachher darf das Lobpreisteam dann übernehmen. Aber nehmen wir uns zuerst Minute, zwei Minuten Zeit. Vater im Himmel, grosser Gott, wir können eigentlich nur staunen, wie umfassend deine Versorgung in unserem Leben ist. Und wenn wir zurückdenken in das vergangene Jahr, wie du uns Frucht geschenkt hast, wie du uns Ernte geschenkt hast, wenn wir einfach dich loben und preisen, wir wollen dir danken für alles, was du geschenkt hast. So oft schauen wir auf den Mangel, besonders wenn wir uns vergleichen mit anderen, die mehr haben. Aber wenn wir darauf schauen, was du uns gegeben hast, was du mir persönlich gegeben hast, bin ich einfach dankbar dafür, für das Durchtragen, für das Versorgen und für deine Grösse, die da drin zum Ausdruck kommt. Und darum möchte ich dir den ersten Platz in meinem Leben geben und bitte dich immer wieder um Hilfe und Weisheit, das im Alltag umzusetzen. Bitte dich um die Kraft, um die Weisheit, dich an die erste Stelle zu stellen. Amen. Lasst uns einstimmen in Lobpreis und die laden auch wieder ein, wer möchte, dazu aufzustehen und so Gott dir zu geben.